Ja, ich bete auch noch zu Anfang. Ja, Herr Jesus, hab du Dank für die Vorbereitungszeit, die ich diese Woche hatte. Ich will dir auch nochmal die Rückfahrt von Alena, Markus und den Kindern anbefehlen, die jetzt wahrscheinlich schon im Packen sind und auf dem Weg sind vielleicht, dass du sie gut ans Ziel bringst. Sie fahren heute zurück. Es war eine schöne Zeit, dafür möchte ich dir auch danken. Amen. Wir wissen nicht genau, hundertprozentig kann das wahrscheinlich keiner sagen, ob Jesus wirklich am 24. Dezember geboren ist. Ja, keine Angst. Wir wissen also nicht, ob Jesus wirklich am 24. Dezember geboren ist. Ist auch nicht so wichtig für uns. Interessant ist, dass das, was jetzt passiert, genau in die Jahreszeit fällt, auf den Monat, den wir jetzt haben. Interessant. Ist also, ja, gerade die Schwangerschaft angebrochen von Maria. Und ja, es ist genau die Zeit. Das Wetter stimmt auch so. Passt also alles heute. Maria, eine Frau, eine junge Frau, vielleicht von 14, 15 Jahren, vielleicht 13, wir wissen es nicht. Heiratsfähiges Alter war so ab 12 Jahre, damals in Israel, wird die Ehre zuteil, dass sie Begegnung mit ihrem Gott hat. Dem Gott ihres Volkes, nämlich Israels. Und zwar geschieht ihr das in einer Weise, in einer Art und Weise, die wahrscheinlich von uns keiner nachvollziehen kann. Denn sie hat Begegnung mit einem Engel. Hände hoch, wer hat schon mal Begegnung mit einem Engel gehabt? Ich glaube, von uns keiner. Zumindest nicht so wie Maria. Also in Gestalt eines Engels. Das wird ihr zuteil. Das ist schon mal eine große Ehre, wenn ein Engel sich Menschen zeigt. Das wissen wir aus der Vergangenheit immer wieder. Auch da gab es immer wieder Engel, die sich Menschen gezeigt haben. Was hat Gott dazu veranlasst, dass die Wahl ausgerechnet auf diese junge Frau gefallen ist? Zweifelsohne dürfen wir sagen, da ja Gott keine Fehler macht, dass es genau die richtige Wahl war. Maria oder Miriam, wie sie im Hebräischen eigentlich heißt, wir sagen Maria, aber eigentlich heißt sie Miriam. Das ist interessant. Das ist uns gar nicht so geläufig, dass es eigentlich im Hebräischen eine andere Wortwahl für diesen Namen gibt. Diese Maria bringt genau die richtigen Voraussetzungen mit für die Aufgabe, die Gott für sie bestimmt hat, ausgewählt hat. Und sie wird uns zum Vorbild eigentlich, wie sie damit umgeht, zum Vorbild für uns und viele andere Gläubige aus dem Alten und Neuen Testament. Schon aus der Reaktion Marias auf die Ankündigung hin des Engels Gabriel, der sie ja besucht, dass sie ein Kind gebären würde, ohne dass sie überhaupt von einem Mann wusste, zeigt ihre Haltung von Demut und auch von Akzeptanz der Entscheidung Gottes. Lediglich die Frage, wie soll das geschehen oder wie soll dies geschehen, da ich von keinem Mann weiß, in Lukas 1,34, bringt vielleicht so ein bisschen ihre noch kindliche Naivität raus. Nicht aber ihre Unwissenheit, nicht Kritik und auch gar nicht Ablehnung dieser Entscheidung Gottes. Vielleicht ist es nur eine Art von Verwunderung. Und dieses kleine Stück Verwunderung, das wischt dieser Engel Gabriel ganz einfach beiseite, nimmt es weg und erklärt ihr, was Gott für sie vorhat. Was Gott für sie bestimmt hat. Lukas 1, 35. Und der Engel erklärt ihr haarklein, was passieren wird in der Zukunft und was das auch für einen Sinn hat. Denn Gott macht nichts unüberlegt, sondern alles hat bei Gott einen Sinn, einen tieferen Hintergrund. Und der wird Maria hier erklärt, indem der Gabriel ihr sagt, so denkt Gott und das hat er mit dir und natürlich auch mit Jesus letztendlich dann vor. Wozu sollst du dieses Kind eigentlich bekommen? Denn es ist eigentlich ein absolut unnatürlicher Vorgang, dass eine Frau schwanger wird ohne einen Mann. Also Gott hat hier was Größeres vor, was Besonderes. Und das macht der Engel Gabriel ihr klar. Und so schreibt er in 6 Punkten, oder sagt er in 6 Punkten, was Gott für sie vorbereitet hat, was er möchte und wo sie sich auch drunter stellen soll und auch drunter stellen wird. Sie sollte erstmal einen Sohn gebären. Der sollte zur Welt kommen, auf ganz natürliche Weise, in Fleisch geworden in ihrem Leib, schwanger geworden in ihrem Leib, ohne dass sie einen Mann kannte. Und dieser Sohn, der sollte einen besonderen Namen haben, nämlich Jesus oder Jeshua, was so viel bedeutet, Jahwe ist Rettung oder Gott rettet. Als zweites, dieser Sohn sollte ein Sohn des Höchsten genannt werden. Wenn wir hören Sohn des Höchsten, dann wissen wir nicht genau vielleicht, was bedeutet das eigentlich im hebräischen Sinne. Im hebräischen Sinne bedeutet es Sohn des allerhöchsten Gottes, nämlich des Gottes Israel. Das ist damit verbunden und Maria wusste genau, wenn der Engel sagt Sohn des Höchsten, dann war damit gemeint Sohn eines Gottes, des Gottes Israel. Das ist die hebräische Bedeutung. Es gibt also gar keine Spekulation bei Maria, wer soll denn der Höchste sein? Es ist der Gott Israels und dessen Sohn soll sie gebären. Wie soll das geschehen? Das soll durch den Heiligen Geist geschehen, dass sie schwanger wird. Das scheint für Maria keine Neuigkeit zu sein, dass es einen Heiligen Geist gibt. Kein Zweifel daran. Es ist wahrscheinlich in ihr drin. Es gibt einen Heiligen Geist, das ist ihr Wissensstand. Und der wird diese Schwangerschaft auslösen in ihrem Leib. Und ihr Sohn soll in der Nachfolge sein, nämlich in der Nachfolge eines ganz tollen Königs. Nämlich des Königs David. David war auf den Königsthron Israels gesetzt worden durch Samuel, was wir ja wissen. Samuel hat ihn gesalbt, nachdem Saul verworfen worden ist. Also dieser Königsthron soll dem gehören, der jetzt in ihrem Leib heranwächst. Und dieses Kind und auch später dieser Erwachsene, bis zum heutigen Tag, der soll das Volk Israel regieren. Das Haus Jakobs steht hier, also das Volk Israel. Und als letzten Punkt, dieses Regieren ist nicht zeitlich begrenzt, wie es bei David war, sondern dieses Regieren Gottes, das findet auf Ewigkeit statt. Wenn vielleicht noch ein paar Zweifel in Maria waren, so sagt ihr Gott letztendlich in einem Satz, warum das so ist. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Glaub daran, Maria. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Alles, was du gehört hast, klingt für dich vielleicht utopisch, aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das Ganze wird bestätigt auch noch durch ihren Besuch bei ihrer Verwandten Elisabeth. In Lukas 1,36. Denn diese Elisabeth sagt, was ist das für eine Ehre für mich, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Sie sagt also letztendlich im übertragenen Sinne, dass der Herr mich besucht. Also dieses kleine Baby im Mutterleib von Maria, da erkennt Elisabeth schon, mein Herr besucht mich. Nicht nur die Mutter besucht mich, sondern mein Herr macht sich auf, um mich zu besuchen. Lukas 1, 36. Wenn wir uns all diese Dinge vor Augen halten und nunmehr auch noch sehen, wie Maria von ihrer Verwandten besucht, begrüßt wird, indem sie zu ihr spricht, und woher wird mir zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Lukas 1, 43 war es, Entschuldigung, hatte ich vorhin falsch gesagt. Also die Mutter meines Herrn besucht mich. Und nicht nur die Mutter, sondern auch, ja, Jesus Christus selbst, der Retter. Dann können wir, ja, den Lobpreis Marias verstehen, erst so richtig verstehen. Denn hier geschieht wahrscheinlich, wir kennen viele Wunder in der Bibel, aber hier geschieht wahrscheinlich das größte Wunder aller Zeiten. Und dieses Wunder hat Gott selbst gewirkt. Nämlich, dass Gott Mensch, selbst Mensch geworden ist, ins Fleisch gekommen ist und in Maria gebildet wird. In 9 Monaten, in einer ganz normalen Schwangerschaft, bildet Gott sich selbst und stellt sich selbst dar. Und dieser Gott ist nicht nur in Maria selbst, und er besucht die Verwandte Elisabeth. Nein, er besucht das ganze Volk Israel. Dieser Gott ist nicht für 2 Personen, also für Josef und Maria oder auch für Elisabeth, sondern er besucht das ganze Volk. Er wird zum Retter. Gott rettet ist sein Name. Jahwe schickt Rettung. Und in diese Rettung nimmt er sogar uns mit hinein, das wissen wir aus dem Neuen Testament. Es bleibt also nicht nur auf das Volk Israel bezogen, sondern er nimmt andere Heidenvölker mit hinein in diese Rettung. Das heißt also, Gott besuchte damals nicht nur Israel, sondern er besucht auch uns. Das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Gott ist Mensch geworden. Das feiern wir an Weihnachten. Und in Epheser 2, 17 lesen wir ja, indem Paulus uns das erklärt, nochmal. Und da schreibt er in Epheser 2, 17, und er verkündete Frieden euch, den Fernen. Er nennt sogar die Fremden zuerst. Die Ferne, das sind die Heiden, das sind die Heidenvölker, also alle, die außerhalb von Israel waren, die nennt Paulus hier zuerst. Und den Nahen, das sind die Zweiten, nämlich das sind die Juden. Denn durch ihn haben wir beide, also die Fernen, die Fremden und die Nahen, also das Volk Israel, zu dem Vater Zugang, Zutritt, schreibt er. Du bist berechtigt, hinzuzutreten zum Herrn in einem Geist. In einem Geist. Was bedeutet in einem Geist? Das bedeutet, dass ganz einfach Gott Herzen und Seelen anrührt, die sich hinwenden zu Jesus Christus. Denn so sind wir in einem Geist, egal ob wir Juden sind oder Heiden, mit einem Geist neu getauft worden, in den Geist hineingetauft, der in uns wohnen soll und der uns lenkt und leitet. Wir sind eines Geistes und alle Menschen, die dieses Geistes sind, haben Zutritt zum Vater, haben Zutritt zum Herrn. Sie sind letztendlich, wie der Name Jesus sagt, gerettet. Für Gott gerettet. Wenn wir also eines Geistes sind, wir Nahen und wir Fernen, dann gehören wir eigentlich dem Herrn. Wir gehören nicht mehr dieser Welt, sondern wir gehören dem Herrn. Und dieses Gehören, dieses Eigentum, was Gott dann auf uns legt, das ist auch nicht umkehrbar, sondern es gilt für alle Ewigkeit. Wir gehören ihm, ein Besitztum. Und du kannst dich auf dieses Besitztum, wenn du Jesus Christus als deinen Retter siehst, kannst du dich darauf berufen. Du kannst sagen, ja, der Herr hat mich gerettet. Und ähnlich wie in den Psalmen lobt Maria ihren Herrn und ihren Retter. Darum wird es heute gehen. So sehen wir zum Beispiel deutliche Parallelen zu Psalmen. Also dieser Lobpreis der Maria ist ähnlich wie ein Psalm gehalten. In Psalm 34 steht, da schreibt David, ich will den Herrn preisen alle Zeit, sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein, meine Seele rühme sich des Herrn, die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Psalm 34, 2 bis 4. Also so ähnlich formuliert es auch Maria. So wollen wir jetzt den Lobpreis mal hören, aus der Schlachterübersetzung, über das, was Gott tut. Und wir können uns ganz einfach auch mit hineinnehmen, was Gott auch für uns tut. Du kannst heute Morgen diesen Lobpreis Marias ganz für dich in Anspruch nehmen, kannst genauso dich darunter stellen. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, wenn du Jesus Christus als deinen Erlöser, als deinen Heiland, als den Messias, Jesus Christus angenommen hast, dann kannst du dich voll mit diesem Lobpreis der Maria in Lukas 1, 46 bis 56 kannst du dich identifizieren. Und da spricht Maria. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan. Und heilig ist sein Name und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht. Über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut, die hochmütig sind und in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer aus. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an. In seiner Barmherzigkeit und gedenkt ihrer. Wie er es unseren Vätern verheißen hat. Abraham und seinem Samen auf ewig. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate. 3 Monate blieb sie bei Elisabeth und kehrte dann in das Haus zurück. Dieser Lobpreis der Maria. Der Lobpreis der Maria offenbart uns 2 Dinge. Einerseits zeigt er uns die Geistlichkeit Marias, indem sie von ihrer Seele spricht. Das ist also das Innerste, was einen Menschen bewegt. Das trägst du oftmals nicht nach außen, sondern das ist in dir drin. Also wir haben hier eine gewisse Geistlichkeit dieser Maria. Das ist das auch, was dich bewegen soll. Wenn du zum Beispiel betest, wenn du den Herrn anrufst, wenn du zum Herrn fliehst, aber auch wenn du Freude darüber hast, was der Herr dir getan hat. Wenn du Jesus Christus deinen Retter nennst oder auch wenn du in Kummer oder Sorgen dich niedergedrückt fühlst. Das ist diese Geistlichkeit, die im Innersten von uns wohnen soll. Dass wir zu dem fliehen, der unsere Rettung ist. Denn am Ende unseres Lebens steht die Rettung durch Jesus Christus. Dorthin können wir gehen, schon zu Lebzeiten. Diese Worte Marias, die drücken ja ein ganz großes Lob aus. Drücken ihre ganzen intimen Gedanken, die sie mit Gott hat und bewegt. Und sie sagt das ja auch scheinbar offen. Ich nehme an, dass Elisabeth das gehört hat. Sie drücken also ihre Gedanken, ihr Innerstes aus. Sie berichten von ihrem Innersten. Und ein zweites, was wir erfahren, neben dem, dass ihre Geistlichkeit hier zum Ausdruck kommt, ist das, dass sie sich scheinbar ja in der Geschichte und in ihrem ja ihres Volkes sehr gut auskennt. Denn ihr Lobpreis, das haben wir in der Lesung schon gehört und das hat uns Friedemann schon erklärt, ist dem Lobpreis ähnlich, was eine andere Frau schon Jahrhunderte vorher hatte, nämlich dieser Hannah, die Mutter Samuels, die unfruchtbar war und die Gott angerührt hat und ihr trotzdem Kinder geschenkt hat. Das wissen wir aus dem Alten Testament, 1. Samuel. Wir haben dies in der Lesung gehört. Beide Frauen also, einmal diese Hannah und auch jetzt diese junge Maria, erfahren Gnade von Gott. Gnade von Gott. Die eine, die unfruchtbar war, dass sie jetzt schwanger wird. Und die andere, dass sie schwanger wird, ohne dass ein Mann überhaupt sie gesehen hat. Hannah bekommt dieses Kind geschenkt, diesen Samuel. Und ihr Lob ist so groß, dass sie dieses Kind sofort Gott weiht. Weil sie weiß, da hat Gott etwas ganz Besonderes getan. Eigentlich war ich nicht fähig, Kinder zu bekommen. Und ich verspreche dir, Gott, das macht sie vorher schon klar, ich verspreche dir, Gott, wenn ich dieses Kind bekomme, dann ist es dir geweiht. Und unmittelbar nach der Entwöhnung, das heißt also, wenn sie nicht mehr stillt, übergibt sie es dem Eli und sagt, jetzt ist dieses Kind Gott geweiht und es soll für Gott seine ganze Arbeit tun, seine ganze Tätigkeit. Und Samuel, der macht das bis an sein Lebensende. Wie Friedemann gesagt hat, der letzte Richter, vielleicht auch schon im Hinblick ein Prophet, aber besonders ein Ratgeber des Volkes Israel. Immer wieder sehen wir in den Texten aus dem Alten Testament, dass er der Ratgeber ist. Der Lenker, der die Gedanken des Volkes oder der Könige immer wieder in die richtige Richtung bringt. Er ist auch derjenige, der Israel den ersten König salbt, weil sie danach verlangen, nämlich Saul. Er sagt aber auch dem Saul, dass er verworfen wird, dass er von Gott verworfen ist, weil er nicht nach Gottes Plan gehandelt hat. Und er ist auch derjenige, der den neuen König, nämlich diesen David, wo Jesus in der Nachfolge steht, diesen David auch salbt. Und Hannah, sie bringt dieses Opfer. Sie bringt ein Opfer. Wer gibt schon gerne sein Kind nach der Entwöhnung in fremde Hand? Der Mutter blutet wahrscheinlich das Herz erstmal. Aber sie hat es Gott versprochen. Sie gibt ihren Sohn Samuel in die Hand Gottes zurück, weil sie es versprochen hat. Wo sind die Parallelen zu Maria? Die gleichen Parallelen, nur die Zeiten sind unterschiedlich. Auch Maria musste sich da unterordnen, dass ein erwachsener Sohn 30 Jahre nach 30 Jahren sagt, jetzt muss ich den Plan meines Vaters erfüllen. Jetzt muss ich das tun, weshalb ich Mensch geworden bin. Ich muss dich zurücklassen und muss einen Weg gehen, den Gott für mich bestimmt hat, damit Rettung auf Erden kommt. Also auch Maria muss dieses Opfer bringen. Und ich denke, dieses Opfer, das war letztendlich bei der Kreuzigung das Schlimmste, was sie opfern musste, nämlich, dass sie unter dem Kreuz stand, als ihr Sohn da oben hing. Das war ein sehr, sehr großes Opfer, das müssen wir uns klar sein. Wenn dein Kind gekreuzigt am Kreuz hängt und du stehst drunter, nachdem du 30 Jahre mit diesem Kind zusammengelebt hast und musst es dann für 3 Jahre loslassen und dann hängt es zum Schluss am Kreuz. Das war wirklich ein großes Opfer. Also beide, Hanna und auch Maria, übereigneten Gott letztendlich das, was Gott eigentlich gehört. Hanna, die das Kind geschenkt bekommen hat von Gott und die es Gott zurückgibt. Und Maria, die das Kind ebenfalls geschenkt bekommen hat und dieses Kind ebenfalls Gott zurückgibt, damit es seinen Dienst tun kann, den Plan vollenden kann, den Gott dafür ausersehen hat im Himmel. Im Ratschluss mit diesem Sohn, im Ratschluss mit dem Heiligen Geist. In den Versen 46 bis 50 sehen wir zunächst noch einmal die ganze demütige Haltung Marias. Hier lesen wir, was Gott für Maria getan hat. Sie schreibt: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Vers 46 und 47. Ihre Seele freut sich über ihren Herrn. Und sie sagt, ich freue mich auch, meine Seele freut sich auch über meinen Retter. Maria nennt also hier Gott ihren Retter. Diese Passage, die zeigt uns, dass Maria in Freude ausbricht, dass plötzlich der Retter da ist, der geplant ist von Gott für alle, in der Vergangenheit, für alle Zeit, für alle Ewigkeit. Dieser Retter ist jetzt in Planung, in ihrem Leib. Und darüber hat sie Freude. Das ist ihr Kind. Und sie erkennt auch, ich brauche diesen Retter. Das ist interessant. Sie selbst braucht diesen Retter. Darüber hat sie auch Freude. Eine ganz persönliche Sache. Ich bin froh, dass mein Retter jetzt da ist. Nicht nur der Retter der ganzen Welt, der der Welt anbietet, gerettet zu werden, sondern mein persönlicher Retter ist jetzt da. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Maria sich als Sünderin sieht, dass sie sich als sündige Magd Gottes sieht, dass sie vorher, bevor diese Rettung passiert, keine Rettung in Aussicht hatte. Da gab es für die ganze Welt erstmal keinen Retter. Der musste erst kommen. Und er kommt jetzt in Gestalt ihres Kindes auf die Welt. Sie sieht also, ich persönlich brauche diesen Retter, weil ich sündig bin vor Gott. Ich kann zu Gott nicht kommen. Ich bin Gott nichts wert. Erstmal. Und trotzdem hat Gott dieses Erbarmen und diese Gnade, die er jetzt auf mich legt, ganz persönlich, indem ich dieses Kind wachsen lassen darf in meinem Leib. Und daraus erwächst mir Rettung von meiner Sünde. Und damit ist der Zugang frei zu Gott. Das erkennt Maria hier. Und Rettung, das erkennt sie auch, die kann nur von außen kommen. Die kann nur von außen kommen. Du kannst dich nicht selber retten. Du kannst dich nicht für Gott selber retten. Das geht nicht. Du kannst noch so tolle Taten machen. Die mögen gut sein. Die kommen aus einem vielleicht guten Antrieb. Aber sie sind Gott nicht die Rettung wert. Sie sind toll für Menschen. Das ist toll. Das ist klasse. Wenn Menschen was Gutes tun, so sollen sie auch Ehre dafür haben. Aber sie bringen für Gott keine Rettung. Rettung muss von jemand kommen, der die Berechtigung zur Rettung hat. Der auch die Bestimmung zur Rettung hat. Die Berechtigung und die Bestimmung, die hat nur einer in der Vergangenheit gehabt, nämlich Jesus Christus. Der von Anfang an ausgewählt war. Der Weg war ausgewählt, den wir hier sehen, zur Rettung von Menschen. Und er hatte die Berechtigung, Menschen zu retten, denn er war allein sündlos. Alle anderen Menschen sind sündig. Sie können zu Gott nicht kommen und sie kommen auch nicht von Gott. Hier kommt aber jemand von Gott, um Sünder zu retten. Er hat also die Berechtigung zu retten. Mach dir das klar. Wenn du Jesus Christus im Herzen hast und wenn du ein Nachfolger Jesu Christi bist, dann hast du Berechtigung, gerettet zu werden. Damit wird auch die Behauptung einer unbefleckten oder, wie man so sagt, einer sündlosen Maria, wie sie in Teilen des Christentums herrscht, wird ganz einfach als falsch und irrig entlarvt. Es gibt nicht diese sündlose Maria, wie sie zum Beispiel in der katholischen Kirche immer wieder hervorgehoben wird. Unbefleckte Empfängnis. Sie hat dieses Kind ja in Befleckung empfangen. Ist uns das klar? Ein sündiger Mensch empfängt Gnade, indem dieses Kind in seinem Leib geboren wird, in seinem Leib heranwächst. Solche Dinge macht Gott. Maria preist Gott, den Gott Israels, als ihr höchstes Gut. Gott füllt ihre Seele, dass sie selbst in ihrer Niedrigkeit Freude darüber empfindet, über einen über ihr stehenden erhöhten Herrn. Sie nennt sich selbst Magd des Herrn. 48a, da steht, dass er angesehen hat, die Niedrigkeit seiner Magd. Sie war eigentlich ein Mensch, der arm war, unbedeutend, nicht besonders angesehen. Außerdem kam sie aus Galiläa. Und die Juden in Judäa, die haben die Galiläer immer so ein bisschen abschätzig betrachtet. Das waren so die zweiter Klasse. Über die hat man gelästert, über die hat man dumme Witze gemacht. Und auch die Galiläer machen selbst Witze über sich selbst, nämlich über den Ort, wo Maria herkommt, über Nazareth. Das erfahren wir aus Johannes. Da steht nämlich, als Nathanael sagt, kann aus Nazareth was Gutes kommen? Nein, kann doch gar nicht sein. Also da nochmal diese Geringschätzigkeit, nicht nur der Galiläer, sondern auch nochmal die Geringschätzigkeit innerhalb von Galiläa. Aus Nazareth, da kann doch nichts Gutes kommen. Da soll der Retter kommen? Aber das spielt für Gott keine Rolle. Der Herr macht, was er will. Und so kannst du für dich auch sagen, wenn du arm und klein und niedrig bist, wenn du dich gering schätzt, dass du Gott unheimlich wertvoll bist. Wenn du Jesus Christus in dir hast, in deinem Herzen, und fühlst dich selbst aber als minderwertiger Mensch, dann ist es trotzdem so, dass Gott dich für furchtbar wertvoll hält. Du bist Gott wertvoll. Merkt euch das, wenn du ihn im Herzen hast. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann bist du Gott so wertvoll, dass er dich nicht mehr loslässt. Deine Rettung ist beschlossen im Himmel. Die wird nicht mehr rückgängig gemacht, indem du vielleicht, immer mal wieder daneben haust, sondern Gott sagt, nein, was mir einmal wertvoll ist, das ist mir für alle Zeit wertvoll. Und es ist so wertvoll für Gott, dass er seinen Sohn gegeben hat, diesen Sohn, der jetzt hier angekündigt wird, dass er seinen Sohn gegeben hat und ihn zur Sünde für alle Welt gemacht hat. Er ist also für dich persönlich, ganz persönlich gestorben. Das kann ein jeder ganz persönlich für sich selbst annehmen. Und Gott erweist dieser Maria und auch dir, wenn du Jesus Christus gehörst, erweist er einfach diese Gnade, indem er ihre Stellung und natürlich auch deine Stellung, wenn du ein Kind Gottes bist, erhöht, nach oben trägt. Denn sie schreibt, denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Große Dinge hat er an Maria getan, aber wenn du errettet bist, wenn du Jesus Christus gehörst, dann hat er auch an dir große Dinge getan. In gleicher Weise wie hier in Maria. Diese Maria hat er als Mutter ausgewählt für den Messias, den Ritter, den Erlöser. Der erste Teil dieses Lobpreises der Maria ist ein persönlicher Lobpreis. Da kommt so ein bisschen raus, wie sie das selbst für sich ganz persönlich empfindet. Und er endet mit letztendlich dem Blick auf die Heiligkeit Gottes. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Da endet dieser erste Teil. Ein persönliches Inanspruchnehmen der Barmherzigkeit und der Gnade Gottes. Frage, lobst du Gott für das, was er an dir getan hat? Bist du ihm dankbar? Bist du ihm persönlich genauso dankbar wie hier Maria? Lobst du ihn jeden Tag? Richtest du deine Gedanken und deine Taten, deine Werke, dein Gebet, alles auf ihn aus? Deine Entscheidungen ganz persönlich auch? Hier in der Welt? Denkst du darüber nach, wie würde Gott das sehen, wenn ich mich so oder so entscheide? In dem zweiten Teil des Lobpreises der Maria nennt sie die Taten Gottes in Bezug auf ihr Volk Israel. Da steht, er tut Mächtiges mit seinem Arm, er zerstreut, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihrem Thron und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer aus. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Hier lobt sie das, was Gott in der Vergangenheit getan hat für das Volk Israel. Das ist also all das, was wir im Alten Testament lesen können. Was hat Gott für Israel getan? Letztendlich hat er all das gehalten, was er verheißen hat. Und er hat sie aus der Gefangenschaft, und das ist vielleicht eine der größten Taten, aus Ägypten herausgeführt und hat ihnen das gelobte Land, was er versprochen hat schon dem Abraham, hat er ihnen gegeben, geschenkt. Er nimmt sich also seines Knechtes, und so wird hier Israel bezeichnet, er nimmt sich seines Knechtes Israel an, und zwar in aller Barmherzigkeit. Und warum macht er das? In Gedenken an seinen herausgerufenen Abraham, dem er das schon prophezeit und versprochen hat. Das weiß Maria hier. Und deshalb kann sie dieses Lob auch in einem zweiten Teil über Israel ausschütten und darlegen, was Gott in der Vergangenheit an Israel getan hat. Und wie er sich auch nicht mehr verändert, auch bis zur heutigen Zeit. Er kann machen, was er will. Das gilt auch für die heutige Zeit, das muss uns klar sein. Denn wir sind ja mit hineingenommen in diese Rettung. Und sie nennt hier 7 Dinge, die der Herr getan hat. Und wir finden in der Bibel Beispiele, die das unterstützen. Erstens, der Herr hat Mächtiges durch die Bewegung seines Armes getan. Das heißt also, dem Herrn fällt es leicht, etwas so oder so zu entscheiden. Er hat die Macht, er ist der allmächtige Gott. Das sind all die Dinge des Alten Testaments, die er getan hat. Dass er immer wieder Menschen herausruft, die das Volk gelenkt haben, die Propheten. Dass er einen David ernannt hat, der zum Heil geworden ist für dieses Volk. Dass er einen Abraham vorher bestimmt hat, der ausgezogen ist, raus aus seiner Heimat, damit er das gelobte Land letztendlich in Anspruch nehmen kann. Dass er Josef weggetan hat nach Ägypten und ihn erhöht hat. Dass er das Volk wieder nieder hat drücken lassen durch die Ägypter, aber sie trotzdem wieder gerettet hat und herausgeführt hat und ihnen das gelobte Land gegeben hat. Er tut es, wie er es will, durch die Bewegung seines Armes. Kein Mensch ist dazu fähig, außer Gott. Er tut es also mit Leichtigkeit. Ein zweites. Er hat die Gesinnung der Hochmütigen zerstreut, sagt sie hier. Die Hochmütigen, das waren vielleicht die Könige Israels, die Gott nicht kannten oder die letztendlich nicht nach Gottes Rat gehandelt haben. Schlimme Könige, das wissen wir. In der Folge Salomos gab es schlimme, schlimme Könige, die Gott verworfen haben und er verwirft sie genauso. Untreue Könige, die Mächtigen, die Hochmütigen, zerstreut er. Er hat Mächtige vom Thron gestoßen. Das bedeutet noch nicht mal diejenigen, auch die zu Israel gehörten, sondern er hat auch andere Könige vom Thron gestoßen. Denken wir nur an Belsazar. Sein Vater Nebukadnezar hat die ganzen Geräte aus Israel weggeführt und hat sie eingelagert. Was macht Belsazar? Er nimmt sie raus und brüstet sich damit. Feiert ein Fest mit heiligen Gegenständen. Und was macht Gott? Er stößt ihn vom Thron. Noch in derselben Nacht wird das Land angegriffen und Belsazar kommt um. Er stößt die Mächtigen vom Thron. Nicht nur die Mächtigen Israels hat er vom Thron gestoßen, die nicht gefolgt sind, sondern auch alle anderen Mächtigen kann er vom Thron stoßen. Das gilt auch für uns heute. Er kann mächtiger Heerführer. Er kann mächtige Staatenlenker vom Thron stoßen, von heute auf morgen. Das kann er machen, wenn er es möchte. Er ändert sich nicht. Er hat es in der Hand. So hat er auch Niedrige erhöht. Ein David, ein Hirtenjunge, hochgehoben von Gott, indem Samuel den Auftrag gibt, den sollst du salben. Nicht die da schön stehen, die dir vorher angeboten worden sind. Die sehe ich überhaupt gar nicht, sagt Gott zu Samuel. Sondern geh aufs Feld und hol den zurück, der der Jüngste ist und der die Schafe hütet. Der soll erhoben werden, der soll König werden, den sollst du salben. Er hat Niedrige erhöht. Er hat Hungrige satt gemacht, sagt Maria. Er hat sein Volk durch die Wüste geführt, satt gemacht, mit Wasser versorgt und mit Essen versorgt. Er hat Reiche leer ausgehen lassen, sagt sie. Saul wurde verworfen, als Beispiel. Er hat die Gnade verloren vor Gott. Weg mit ihm. Und all seine Macht und sein Reichtum ist von ihm genommen worden und ist einem anderen gegeben worden. Und er erinnert sich, Gott erinnert sich in seiner Barmherzigkeit seines Volkes, wie er es verheißen hat vor langer Zeit. Gott erinnert sich an das, was er schon Abraham versprochen hat. Es wird so sein, dass ein Erlöser kommt. Das ist mein Plan. Und jetzt haben wir hier das, was geschieht. Nunmehr sendet er, nachdem er 400 Jahre geschwiegen hat, über 400 Jahre hat Gott mit diesem Volk geschwiegen, nunmehr erinnert er sich nach 400 Jahren an sein Volk und sendet über Maria diesen Retter, der sein Volk erlösen soll. All diese Dinge schreibt uns Lukas. Und ich weiß gar nicht, wie Lukas das alles rausgekriegt hat. Also, der muss wirklich nachgeforscht haben, was ist damals wirklich passiert. Der war wahrscheinlich pedantisch auf das will ich genauso aufschreiben, wie es damals passiert ist. All diese Dinge schreibt er uns. Und er schreibt sie uns eigentlich hier in der Vergangenheitsform, indem er das aufzeigt, ja, was Gott mit seinem Volk getan hat. Und trotz der Wahl dieser Zeitform der Vergangenheit ist es doch so, dass hier schon die Wirkung zu erkennen ist, dass das Ganze auch Wirkung in die Zukunft hat, obwohl diese Zeitform als abgeschlossen gilt. Und diese Zukunft bricht hier jetzt an, indem die Planung Gottes aufgeht, nämlich, dass ein Mensch geboren wird, ein Gott geboren wird in Menschengestalt, ganz Mensch, aber zugleich auch ganz Gott, der Erlöser ist, der Retter ist, der Messias, der lange Erwartete. Tausende von Jahren, muss man sagen, letztendlich haben sie auf diesen Messias gewartet und jetzt ist die Zeit angebrochen, dieser Messias kommt. Das ist die Vollendung des Planes Gottes, die hier beginnt und vielleicht 33 Jahre später ihre Vollendung hat. Nämlich, indem dieses Kind im Alter vielleicht von 33 Jahren ans Kreuz geschlagen wird für uns, sein Leben gibt, Tod erleidet, geschmäht wird, geschlagen, bespuckt, Nacht ausgezogen, am Kreuz hängend. Das hat Gott getan. Können wir das so annehmen? Ja, wir können. Du musst dich genauso demütig unter das stellen, was Gott hier mit der Maria tut und was sie so angenommen hat. Demütig. Du musst es akzeptieren, dass du einen Herrn hast. Dieser Herr das Teuerste für dich getan hat, nämlich, dass er seinen Sohn hat ans Kreuz schlagen lassen. Das ist die einzige Bedingung. Nimm es an. Mehr musst du nicht tun. Jeden Tag aufs Neue. Vielleicht immer wieder zurückkehren, wenn du falsch gegangen bist. Aber nicht verworfen sein von Gott, denn er ist dein Retter. Und wenn er dich einmal rettet, dann bist du für alle Zeit gerettet. Hier steht in Vers 56, dass Maria 3 Monate bei dieser Elisabeth, ihrer Verwandten, bleibt. 3 Monate haben diese Frauen Gemeinschaft. In dieser Zeit kommt immer mehr die Geburt des Johannes heran, im 9. Monat, und die Schwangerschaft von Maria, die geht auch voran. Sie ist dann zum Ende im 3. Monat schwanger. Und sie reist vor der Geburt des Johannes, reist sie nach Hause zurück. Denn in Vers 57 lesen wir, das ist jetzt der nächste Abschnitt, für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, da sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und davor Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate und kehrte wieder in ihr Haus zurück. Also ist sie wahrscheinlich gar nicht zur Geburt bei der Elisabeth geblieben. Warum? Warum? Es geht hier um Ehre. Es geht hier um Ehre, der ganz einfach auf dieser Elisabeth liegen sollte, nach Gottes Plan. Und das hat Maria auch gesehen. Diese Ehre sollte Elisabeth zuteil werden und Zacharias. Denn im ganzen Land war Gerede davon, dass diese Elisabeth in ihrem hohen Alter, wo sie eigentlich keine Kinder erwarten durfte, schwanger geworden war. Und deshalb sollte sich auch die Ehre ganz auf sie überschütten und zeigen, was Gott an ihr getan hat. Deshalb reist Maria wahrscheinlich vorher ab. Und die ganze Ehre wird hier natürlich den Zacharias und der Elisabeth zugutekommen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Gott gelobt worden ist in dem Ort, wo die wohnten. Dass sie Gott gepriesen haben, angesichts der Tatsache, was Gott möglich gemacht hat, was eigentlich für Menschen unmöglich sein konnte. Letztendlich ist es aber so, dass Gott sich selbst damit verehrt. Nämlich, dass er Menschen zeigt, ich bin der Gott, der alles tun kann, wie er es möchte. Ich bin keinem Rechenschaft schuldig. Und ich meine es gut. Und ich meine es gut mit Menschen. Und ich meine es gut mit dir. Heute Morgen auch mit dir. Und ich mache, was ich will. Ich bin der Allmächtige. Kannst du das annehmen? Kannst du dich unter diesen Gott stellen? In Demut? Ein paar Punkte zum Schluss, die sich aus dem Lobpreis der Maria für uns ableiten lassen. Erstens, für Gott ist kein Ding unmöglich. Für Gott ist kein Ding unmöglich. Zweitens, Gott besuchte nicht nur diese Elisabeth oder Maria, sondern er besuchte uns. Das feiern wir an Weihnachten. Wenn wir eines Geistes sind, in Jesus Namen, dann gehören wir dem Herrn auf Ewigkeit. Wir selbst müssen uns Gott übereignen, so wie es diese Kinder Samuel und auch Jesus Christus getan haben. Übereignest du dich Gott? Setzt du alles daran, jeden Tag es unter dem Lichte Gottes zu sehen? Das heißt übereignen. Überdenken, mache ich es richtig, so wie Gott es möchte. Als nächstes, hast du die Erkenntnis, dass du einen Retter brauchst? Wenn du die Erkenntnis hast, dass du einen Retter brauchst, bist du auf demselben Stand wie Maria hier. Ich brauche als sündiger Mensch einen Retter, ich kann mich nicht selber retten. Erkennst du, dass du Gott so wertvoll bist, dass er für dich gestorben ist? Ganz persönlich. Das ist keine allgemeine Floskel. Ganz persönlich ist er für mich und für euch gestorben. Lobst du Gott für das, was er für dich getan hat? So wie Maria das hier tut? Lobst du Gott jeden Tag für das, was er für dich und dein Leben, in dem er dich gerettet hat, getan hat? Ich hoffe, das tun wir. Und das können wir jetzt nochmal machen, wenn wir ein Lied singen. Und ich würde dann nachher auch abschließen. Amen.
Lied ist im grünen Gesangbuch mit der Nummer 446. Zünde an dein Feuer an deinem Herzen. 446 und wer mag, der kann gerne dazu aufspringen.
Mm-hmm.